Wir sollten die Orte besser hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben.
Da steht es auch noch 80 Jahre rum. Und
es steht hoffentlich 200 Jahre rum, weil auch das ist natürlich eine Frage. Wir sagen ja, dauerhaft und schön ist nachhaltig, weil dauerhaft muss es sein, sonst fällt es ja um. Und wenn es nicht schön ist, warum wollen wir es haben?
Die KI ist auch nur ein Mensch. Wie schafft man das denn, wenn man so oft von Budgets getriebene Alltage hat? Wie schafft ihr das, dass ihr da trotzdem dieses gute Detail weiter einfließen lassen könnt und euch da nicht abbringen lasst?
Herzlich willkommen zu Neues Bauen, dem Podcast über die Veränderung in der Architekturbranche. Das Team des Architekturbüros Büro Hauser spricht mit VordenkerInnen und PlanerInnen über Nachhaltigkeit, Kulturwandel und positive Zukunftsvisionen.
Zu Gast sind heute Till Schneider und Michael Schumacher vom Frankfurter Büro Schneider und Schumacher. Wie schafft man es über fast 4 Jahrzehnte hinweg erfolgreich die Balance zwischen harter Budgetrealität und architektonischer Poesie zu halten? Wir sprechen heute über das Weiterbauen am Welterbe wie der Mathildenhöhe, das Management von Riesenprojekten wie dem FAIR, der Facility for Antiprotein and Iron Research, wie künstliche Intelligenz und Einflüsse aus China unsere Entwurfskultur verändern. Alles über die Evolution eines der profiliertesten deutschen Architekturbüros jetzt hier. Herzlich willkommen, Till und Michael.
Herzlich willkommen.
Ja. Danke für die Einladung.
Schön, dass ihr da seid. Wir sitzen ja jetzt hier am Rande des Kongresses der Bundesstiftung Baukultur. Ich habe euch da jetzt in der Mittagspause mal kurz entführt. Wie ist es in Potsdam euch ergangen?
Ja, sehr schön hier. Also Potsdam hat ja doch einiges zu bieten und der Baukulturkongress auch. Also mir geht's gut hier. Ja, die Sonne scheint.
Sehr schön. Die Sonne scheint wirklich. Das ist perfektes Wetter. Wir sitzen jetzt hier zwar innen drin, aber es ist natürlich für eine Podcastaufnahme auch der richtige Ort. Lasst uns mal ein bisschen zurückblicken auf euch und euer Büro. Ihr habt euch beziehungsweise euer Büro 1988 gegründet. Wenn ihr so auf die Anfänge zurückblickt und das mit heute vergleicht, was ist im Kern immer absolut gleich geblieben und was hat sich radikal verändert?
Ich denke, die Herangehensweise, die wir haben, die hat sich nicht verändert. Wir wollten immer diese Entwurfsstrategie machen. Also wir wollten keine stilistisch eindeutige Architektur machen, sondern auf Gegebenheiten reagieren. Ich glaube, das können wir bestätigen, dass wir das immer noch versuchen.
Also das Ringen um die beste Idee. Also dass man einfach schaut hier, was ist denn jetzt, auf was trifft man und wie kann man darauf reagieren und was ist besser als das, der erste Gedanke und noch besser als der zweite Gedanke.
Das ist ja für, ich sag mal, wenn man jetzt damals gegründet hat, gab es ja auch schon immer so diese Idee, dass man irgendwie über einen Entwurfsstil, der erkennbar ist, so als Markenzeichen, dass sich das irgendwie, dass es einem Büro gut tut für die Wiedererkennung. Warum seid ihr da von Anfang an so andere Wege eingeschlagen?
Weil es, glaube ich, keinen Sinn macht, weil Architektur in unterschiedlichen Orten, unterschiedlichen Aufgaben, unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Gegenden ja im Grunde genommen kein stilistisches, also als wir angefangen haben, Städelschule, war gerade der Richard-Meyer-Bau in Frankfurt und das war dann, das ist ein toller Bau, unabhängig davon, aber es war immer ein Gegenbeispiel für uns, dass das Ding in Barcelona genauso aussieht, in stilistisch weiße Scheiben und die weißen Scheiben haben wir dann hinterher sogar mal saniert, weil eben weiße Scheiben, die einfach im Boden versinken, in der regnerischen, eher regnerischen Gegend von Frankfurt nicht so baulich nachvollziehbar sind.
Und nicht so gut funktionieren.
Und deshalb ist der räumlich natürlich trotzdem total klasse, der Bau und so weiter. Aber das war immer ein Grund für uns zu sagen, eigentlich ist das nicht eine Logik für Architektur. Eine Logik für Architektur ist etwas aus der Aufgabe, aus der Gegend, aus der Kultur heraus zu entwickeln.
Das kam auch ein bisschen durch die Ausbildung in der Städelschule, dass wir so mitbekommen haben hier, dass man sich genau darum kümmert, eine spezielle, eindeutige Lösung für die Aufgabe entwickelt, für den Ort und mit den Leuten, mit denen man es dann zu tun hat.
Aber es ist natürlich trotzdem für ein Architekturbüro auch nicht so einfach, weil du auf der anderen Seite eine Erkennbarkeit bringt dich natürlich heraus und das ist auch jetzt in unserer ganzen 40-jährigen Geschichte und für die hoffentlich längere Zukunft von Schneider und Schumacher auch etwas herauszuarbeiten, was die DNA ist, diese Entwurfsstrategie, diese Art heranzugehen. Und da ist dann vielleicht für mich schon eine gewisse Erkennbarkeit auch drin, obwohl natürlich ein Westhafenturm jetzt ganz anders aussieht als ein Städel und ein Städel anders aussieht als ein KPMG in Leipzig. Aber eine Stilistik oder eine Herangehensweise ist da und die wollen wir auch, die haben wir durch die Jahre, glaube ich, beibehalten und kultivieren sie weiter.
Das erkennt man jetzt ja nicht so von außen direkt sozusagen von einem Gebäude, oder ist es was, wo man sich da mit dem Gebäude mehr beschäftigen muss, um zu sehen, wie ihr da rangegangen seid?
Stimmt wahrscheinlich. Also ja. Sicherlich ist die Autobahnkirche ist nicht ähnlich wie das Gebäude von Braun, aber ist ja auch eine ganz andere Aufgabe. Ja. Ich glaube, dahinter, wir haben ja Begriffe dafür, dieser poetische Pragmatismus oder pragmatische Poesie, also da sind immer diese Elemente von, einerseits ist Bauen eben etwas zum Nutzen, aber auf der anderen Seite, das war, glaube ich, immer unser Wunsch, wir wollten es in eine andere Dimension heben, eben in die der Poesie, das ist irgendwo, oder der Schönheit, oder wie man es auch immer bezeichnet, also irgendetwas, was dann doch über die Quadratmeter oder über die Wetterfestigkeit oder sowas hinausgeht. Und das zu entwickeln, ist dann eine Sprache. Insofern sind wir vielleicht vergleichbar mit einem Filmemacher. Aber man sieht ja auch nicht beim Spielberg, dass der ein Alien ist, dann ein Film über Aliens ist anders als Schindlers Liste oder so etwas. Ja, aber so war vielleicht auch oder ist auch unser Ideal. Ne?
Ja, auch so, dass wenn man so den poetischen Pragmatismus erklären will, dass wir so gesagt haben, ja, es geht schon um eine Idee, die man mit dem Gebäude, mit der Haltung zu dem Städtebau, zu der Architektur verbindet. Einerseits, also dass da irgendwas ist, was überraschend ist und natürlich etwas, was unmittelbar was mit dem Ort zu tun hat. Wir haben gesagt, situativ, also was, wie ist denn die konkrete Situation, auf die man trifft? Und dann, wenn man so an das denkt, wie die Aufgabe, ist es angemessen? Also deshalb unterschiedliche Aufgaben erfordern unterschiedliche Mittel. Und das bedeutet eben, dass man auch ganz unterschiedliche Werkzeugkisten greift. Und was wir uns immer bemüht haben, ist, dass das Ganze einladend, freundlich ist. Also für die daran vorbeilaufen und die reingehen und sagen, ja, es ist aber angenehm hier. Wir finden das, und das finden wir, wir sollten die Orte besser hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben.
Das ist vielleicht auch so ein bisschen so dieses Freude am guten Detail, was ich auch über euch so ein bisschen gelesen habe. Wie schafft man das denn, wenn man so oft von Budgets getriebene Alltage hat? Wie schafft ihr das, dass ihr da trotzdem dieses gute Detail weiter einfließen lassen könnt und euch da nicht abbringen lasst?
Beständiger Kampf. Klingt ja auch nicht immer. Ja, also, aber das Detail spielt eine Rolle. Ja, ich fanden auch immer, im Grunde gibt es für die Architektur, wenn man an Maßstäben denkt, heute haben wir ja mit dem Digitalen kaum noch Maßstäbe, aber vorher war es gibt ein Konzept. Und dann gibt es eigentlich das Detail, also weil das ist dann, wie wir es alle erleben, die Tischkante hier oder das Mauerwerk oder was auch immer. Und deshalb im Idealfall, geht ja nicht immer, in China ist es zum Beispiel schwieriger mit den Details auch, weil wir gar keinen Einfluss darauf mehr haben dann. Aber es ist an für sich immer für uns ein sehr wichtiger Punkt gewesen.
Also eine Konsequenz oder Hartnäckigkeit, dass man weiß hier, das ist es gut, wenn man einfache Ideen hat und dann sagt hier, lasst die sich noch erkennen, wenn man jetzt tiefer einsteigt. Also das grobe Bild, aber auch dann, wenn man so über unterschiedliche Maßstabsschichten an Gebäude rantritt, ist das noch irgendwas, was man damit verbindet? Oder ist das eigentlich, greift das in eine ganz andere Kiste? Hat das was damit zu tun, mit dem Gedanken, den man entwickelt hat für ein Gebäude?
Das ist auch etwas, was konstant ist. Wir haben uns immer bemüht, dass es tatsächlich eine Präzision in den Abstufen gibt. Also dass in dem Gebäude eine Konsistenz, eine Konsequenz liegt. In jedem. Und das war der Maßstab. Das sollte der Maßstab sein für das Detail, für das Material und so weiter. Ja. Du hast auch noch gefragt, was sich geändert hat.
Genau, das wäre jetzt die nächste Frage, was sich geändert hat.
Das Umfeld hat sich radikal geändert. Und so das, was auf uns hereinprallt, also die ganze Normenwelt, das, was es alles zu erfüllen gilt. Oder wenn wir heutzutage eine Ausschreibung für einen Wettbewerb bekommen, das waren früher vielleicht 3-4 Seiten, daran wird so gesagt, hier, das ist so, darum geht's und jetzt lasst euch mal was einfallen. Heute sind es Bücher, das sind 100 Seiten, 200 Seiten und es wird auch verlangt, dass man das alles abarbeitet, also so checklistenmäßig, sag mal hier, kann man da überall einen Haken dran
ganz
machen?
Minutiös.
Ja, das macht den, das Grundkonzept, das was auch das Handeln unmöglich eigentlich, weil man so in dem man reagiert nur, anstatt dann irgendwie so ins Handeln zu kommen, weil man ständig, oder so ist der Wunsch, dass man eben, dass diese Themen, die abgefragt wurden, alle auch dann abklappert und sagt jeder, ja, ich war ein braver Schüler, Schülerin, ich habe das richtig gemacht.
Mhm. Ich glaube, unsere Gesellschaft übertreibt das mit der Kontrolle über Parameter. Ich finde immer, es gibt so eine Ideallinie, man kann ja auch nicht sagen, dass das alles sinnlos wäre. Also auch alle DIN-Normen, ich habe gerade mit Studierenden auf der Messe in Hannover so einen Stand gemacht. Mhm. Und das war ein kleiner Wettbewerb, wie man den Stand gestaltet. Und die Gruppe hat gewonnen, die Papprollen, wo man früher Pläne drin gemacht hat, von der Decke abgehängt hat in einer schönen Form. Und die Papprollen haben alle eine DIN-Norm-Nummer. Und das war natürlich die Kritik an der alle DIN-Norm. Und das ist gestern eingeweiht worden, das war diese Messe. Und die Aussage ist aber natürlich, diese DIN-Normen haben alle ja ihren Sinn. Das ist nicht so, dass ich find keine, die blödsinnig ist. Also Brandschutz, Barrierefreiheit, alles, was da
gefordert wird. Ist schon ganz gut, dass sowas gibt.
Ja, ist ganz gut, dass es das gibt.
Grundsätzlich.
Ja. Das Dumme ist, die penetrante Anwendung, dass sie überhaupt keinen Toleranzraum haben und alle zusammen lassen sich eben nicht erfüllen. Und das ist dann auch in diesen Ausschreibungen so, da kommt die KI jetzt nochmal ganz kritisch blöd ins Spiel, weil die ermöglicht dir ja noch mehr reinzuschreiben und immer alles zu fordern und dich nicht mehr zu konzentrieren, was du eigentlich jetzt wirklich willst. Willst jetzt
das steht man halt auf der sicheren Seite, wenn man einmal alles fragt.
Wenn man zumindest alles mal verlangt hat.
Vermeintlich. Also eigentlich steht man auf der unsicheren Seite, weil es nimmt weg zu sagen, hör mal, eigentlich möchte ich lieber in den Süden fahren oder in den Norden, ich will lieber Skifahren oder baden gehen. Und stattdessen sagst du, es muss alles ganz großartig sein, alles bieten und auch noch billig.
Das ganze Thema Architektur, ihr habt gerade so ein bisschen natürlich gesagt, das ist so von den Normen links und rechts und natürlich auch der wandelnden Welt, von den Medien, die auf uns einprasseln, von der Sichtbarkeit von Dingen, die man früher nicht so gesehen hat in der Welt, die einfach an einem vorbeigerasselt sind, weil die Medien noch nicht so nah funktioniert haben. Und das hat natürlich auch einen riesigen Einfluss darauf, wie Menschen heute auf Architektur und auf Projekte reagieren. Und natürlich, das geht natürlich auch an den Planenden nicht vorbei. Also ihr seid ja genauso unter dem ganzen Kontext, der immer krasser wird von links und rechts. Würdet ihr sagen, dass Architektur früher einfacher war als heute? Oder einfach nur schöner im Prozess? Oder was ist es, was so den Kernunterschied macht?
Was schon, also auch mit diesen Ausschreibungen von Wettbewerben, Partizipation und alle diese Themen, die ja auch wie die DIN-Normen wieder durchaus Sinn ergeben und hilfreich sind, macht den Prozess natürlich komplexer. Ja. Und also von meiner Seite ist es ein, wie mit allen anderen Technologien, auch der KI auch, es sind Dinge, die ich toll finde und es sind Dinge, die ich weniger toll finde daran. Ich kann nicht sagen, ob es schwieriger geworden ist. Also auch früher, ich erinnere mich an Präsentationen, wo wir das Haus auch mal, wo uns irgendwo was entgegenschlug an Kritik und wir haben das Haus in der Präsentation rumgedreht und gesagt, ihr habt recht, die Sonne kam von der anderen Seite. Ja. Heute ist das alles moderiert und manchmal kommt es einem wie eine Scheinveranstaltung vor. Das ist auch wieder eine Frage der Konzentration. Ja. Also dass du willst. Wir glauben jetzt nicht, dass wir die Einzigen sind, die wissen, wie man ein Haus baut. Aber auf der anderen Seite ein gewisses Fachwissen und auch eine gewisse, das merke ich jetzt vielleicht auch, weil ich älter werde, eine gewisse Autorität zu sagen, weil ich beschäftige mich jetzt schon sehr lange damit, wie man Bauliches irgendwo sinnvoll gestaltet. Bin manchmal ein bisschen beleidigt, weil einem kaum noch Kompetenz zugeschrieben wird. Ja, also weil alle sozusagen, alle sind Fußballtrainer. Ne? Alle wissen genau, wer
einmal gegoogelt und schon hat. Ist man Expert oder Expertin in allem.
Ja, das, was du gesagt hast mit dem Thema Erfahrung, ne? Dass man über sowas verfügt oder auch über eine gewisse Urteilsfähigkeit aufbauend auf dieser Erfahrung, das wird immer wieder hinterfragt, weil dann jemand ist, der dann in so einer Liste nachguckt und sagt, hier, da ist aber doch noch ein Punkt, der wird jetzt hier gerade, der fällt hier gerade unter den Tisch. Und dann uns liegt es auf der Zunge, ja genau, aber es geht darum, was Fokussiertes, was zu entwickeln, was eben hier passt. Und dann ist es falsch, auf jeden Einzelaspekt dann Rücksicht zu nehmen, sondern gibt es dann ein übergeordnetes Ziel, was unter Umständen das Teilziel torpediert, wo man sagt, ja, das spielt jetzt mal gerade keine Rolle.
Oder nicht so eine große Rolle. Weil ich meine, das ist ja nun mal sowieso beim Planen so. Also du kannst nicht alles erfüllen, sondern du wertest, was das Wichtigste ist, das Zweitwichtigste, das Richtige. Und das ist, glaube ich, eine Kompetenz, die man hat. Ja. In einer unglaublich komplexen Situation von Kosten, Material, Landschaft, Kultur und so weiter und so fort.
Ja, ich finde, man erlebt es immer wieder, dass es so bestimmte Architekten und Architektinnen gibt, die gucken hin und sehen in so einer komplexen Plansache, die sehen sofort das Hauptproblem. Die gucken darauf, die haben einfach die Expertise oder die Erfahrung oder einfach ein bisschen Glück vielleicht auch, dass sie sowas schon mal irgendwie bearbeitet haben, aber die sehen das Thema sofort und das, ich finde es mal interessant eigentlich, weil das hilft total im Alltag, wenn man da ganz klar nachher ist, worum geht's eigentlich und nicht stochert.
Mhm. Ja, ich meine, das ist wie bei anderen Sachen auch, also beim Vorspielen von Geigern oder sowas, da sitzt, ich höre da gar keinen Unterschied, aber jemand, der sich da auskennt, der merkt eben, dass der eine doch deutlich besser spielt als der andere und das ist eine Kompetenz, also will man ja nicht rechthaberisch drauf rumdrängen, aber dass es so ein bisschen auch eine größere Rolle spielt als vielleicht alle diese Einzelaspekte, meine Excel-Tabellenphobie, hast du ja schon beschrieben, dieses Abklappern von Kriterien, auch fast ohne Hierarchie dann und so weiter.
Ja, es gibt ja auch sowas wie Intuition, die man einfach hat. Also wenn man sich einem architektonischen Thema, einem Problem widmet, dass man so unmittelbar so eine Eingebung hat und sagt, ja, was ist denn hier jetzt richtig? Was passt denn jetzt hier hin? Ja? Und dann lenkt alles andere, also diese Bücher, die es dann gibt dazu, Projekthandbücher, lenkt dann eher ab.
Es gibt ja auch so etwas wie Talent. Also ich meine, hier auf der Baukultur sprechen wir jetzt von Gestaltung. Also ich habe meine Professur ist in den Ruhestand gegangen gerade. Ich habe gerade meine Antrittsvorlesung für den Ruhestand gehalten.
Gibt's sowas?
Nein, aber ich habe es erfunden. Weil ich als Architekt durchaus weitermachen möchte. Mhm. Und ich habe dann gesagt, irgendwo in den letzten Jahren, also die Gestaltung ist hinten runtergefallen. Die sind alle froh, CO2-Tonnen zu sparen, Fassadenbegrünung, Holz bauen und Beton zu vermeiden. Und das ist ja alles korrekt. Aber es ist ja trotzdem so, gerade wenn wir jetzt hier sitzen und uns diese Gelände angucken, diese Schiffshallen, was das für eine architektonische Qualität war, ästhetisch, das waren reine Zweckgebäude. Ich vergleiche das immer heute mit den Rechenzentren, die ja unsere massive Infrastruktur darstellen. Alles graue Kisten mit einem riesen Stacheldraht drumherum. Ja. Das ist Baukultur und da sitzen wir jetzt drin und genießen das Leben und finden es schön und jeder wird einziehen, jeder wird reingehen. Ja. Das ist schon, und das ist eine Kulturfrage. Ja. Das hat was mit Schulung zu tun, das hat was mit Bewusstsein zu tun. Und da muss man sagen, da glaube ich, wenn man fragt, was hat sich geändert, das ist nicht zum Besseren geworden in diesen Jahren, finde ich. Wir hatten noch mal das Thema Baukultur, früher die Hochbauämter, die Ausschreibungsgerechtigkeit, auch durch die EU-Richtlinien. Früher die Hochbauämter, die hatten dann, waren ja Profiteure davon, die sahen, da sind Talente, die geben sich Mühe, die sind völlig verrückt, die wollen unbedingt was gut gestalten und dann haben da mal einen kleinen Kindergarten bekommen oder sowas. Heute ist das ein europaweites Ausschreibungsverfahren und geht irgendwie aus. Ja, und das sind so Prozesse, wo du das Gefühl hast, du kannst die Gerechtigkeit oder all diese Dinge massiv übertreiben, dann kippt es ins Gegenteil um. Ja.
Die Baubranche steht natürlich nicht nur von der Seite total unter Druck, sondern du hast gerade schon das Thema CO2 und diese ganzen Sachen kurz angesprochen. Ich glaube, dass die Baubranche oder insgesamt das ganze Thema Bauen natürlich der größte Treiber im Prinzip sowohl von CO2 als auch der Müllthematik ist und jetzt nicht nur Häuser bauen, sondern grundsätzlich alle Infrastruktur. Da steht natürlich wahnsinnig viel drin. Ihr habt euch irgendwann entschieden, eine Gesellschaft zu gründen namens Weiterbauen. Was waren die Idee dahinter?
Ja, weil es so ist, dass nicht für jeden Zweck und an jedem Ort es immer darum geht, ein neues Haus zu bauen, sondern ganz häufig ist etwas schon da und dass man mit dem umgeht, was da ist und dann guckt, wie man aus dem Bestand oder mit dem, was da ist, etwas weiterbaut, das vielleicht auch an bestimmten Stellen zurücknimmt und an anderen Stellen um etwas ergänzt, so dass was Neues, Sinnvolles in der Gesamtheit entsteht.
Das ist ja ein naheliegendes Thema, ist ja klar. Also diese 40%, die immer genannt werden und so weiter, natürlich stehen hier sehr viele Häuser. Und das Umbauen und Ergänzen oder Aufstocken ist ja in vielen Fällen richtig. Und mit dem Gründen dieser Firma wollten wir auch sagen, die Kompetenz ist ein bisschen anders. Ja, also wir haben ja auch früher das Büro in A und B eingeteilt, in Architektur, sagen wir mal, entwurflich geprägt. Mhm. Und B, Bauen und Projektmanagement, also diese zwei Phasen, das ist ja eine andere Mentalität, zu verhandeln, auszuschreiben, zu kontrollieren, dass es gemacht wird. Und das Weiterbauen hat, glaube ich, auch nochmal eine andere Qualität, weil du musst die vorhandenen Gebäude verstehen. Mhm. Du musst dann im Detail auch ein bisschen anders geben. Und wir hoffen, dass wir mit der Weiterbauung trotzdem da eine Originalität wieder reinbekommen, also eine Poesie in manchen Fällen oder auch einen Halt wie bei dem Silberturm, den wir saniert haben, der genauso aussieht wie vorher oder vielmehr besser aussieht als vorher, weil da wurde einiges versaut durch die Umstände.
Das wollte ich gerade fragen, weil man kann natürlich, wenn man weiterbaut, auch so als Chance sehen, einfach vielleicht das eine oder andere an neuer Poesie auch in so ein Gebäude reinzubringen, wenn es davon ein bisschen wenig hatte.
Ja, wir haben ja auch die Mathildenhöhe in Darmstadt, durften wir
Was ist das für ein Gebäude?
Das ist ein Ausstellungsgebäude, Mathildenhöhe. Den Hochzeitsturm, den kennt man in der in der Architektenwelt besser. Und nebendran gab es Ausstellungshallen und da ging es um eine Architektur, um eine energetische Sanierung. Also nur die Frage.
Ist aber nicht so sexy und.
Es hört sich erstmal ganz unsexy an. Der Auslöser war, es war eine Ausstellungshalle und da gibt es bestimmte Kriterien, die erfüllt werden müssen. 50% Luftfeuchtigkeit plus minus 5%, 20 Grad Celsius plus minus 2 Grad. Das sind so Themen, die waren uns über das Städel sehr vertraut. Ja? Und so haben wir uns dann dafür beworben. Und aus dieser energetischen Sanierung ist dann im Grunde eine Generalsanierung genommen, wo wir auch neue Räume möglich gemacht haben und auch ein Gebäudeteil neu überarbeitet haben. Das Zwischengebäude zwischen dem Hochzeitsturm und der Ausstellungshalle, wo ein Gebäude, was architektonisch nie richtig gelöst war. Und da konnte man dann sagen, so, das ist jetzt unsere Haltung, unsere Auffassung an der Stelle und so wollen wir das gerne haben. Hm. Das Ganze ist dann zwischenzeitlich im Entwurfsprozess ist es auf die Welterbe-Tentative-Liste gekommen und hat dann das Ganze den Prozess auch etwas verlangsamt. Aber unterm Strich ist das dann über die Beschäftigung damit, wie geht man denn damit um und was für Lösungen wendet man überhaupt an, wenn man um eine energetische Sanierung kann man nicht einfach auf so ein Gebäude 20 Zentimeter Wärmedämmung draufknallen. Man kann auch nicht einfach sagen, ich mache innen drin Wärmedämmung, weil dann kann ich keine Bilder mehr aufhängen. Ja. Und dafür dann entsprechende Lösungen zu finden, das hat uns beschäftigt und es hat uns Spaß gemacht, da Lösungen zu entwickeln.
Im Prinzip ging es ja darum, Denkmalschutz mit eigentlich moderner Nachhaltigkeit zu verbinden.
Darum geht es immer. Ich meine, weitergebaut haben alle Generationen. Die Kirchen, die wir alle bewundern, sind ja meistens aus alten Kirchen entstanden, sind dann stilistisch mehr oder minder gelungen überarbeitet worden. Und ich denke, wir Architekten, da sind wir schon eigentlich gefragt, ja, weil es ist einerseits natürlich ein handwerkliches Verstehen von Dingen, überhaupt die Materialität, aber es ist auch ein Verstehen des Spirit des Gebäudes. Mhm. Und wie Till ja schon gesagt hat, da gibt es die ein oder anderen Teile, die dann aus der Pragmatik heraus dazugekommen sind und manchmal die Sachen verunstalten. Das ist auch klar, ne? Das passiert ja. Und das als gestalterische Aufgabe zu sehen, das passt in unseren poetischen Pragmatismus genauso rein wie Neubau. Ich sehe das als Gestaltungsaufgabe an.
Aber trotzdem sind es ja so zwei Themen, wo viele, glaube ich, erstmal wegrennen. Ne? Also Denkmalschutz zum einen, weil es natürlich super aufwendig ist und braucht auch sehr viel Expertise. Und dann Nachhaltigkeit, die man dann, oder hat ja ganz viel dann auch mit natürlich den ganzen Engineering-Thematik zu tun. Das ist natürlich auch sehr, da braucht man auch sehr viel Detail. Das muss ich da total reindenken. Und ich glaube auch, dass viele auch vor beiden Themen einfach so ein bisschen sagen, nee, das ist mir too much.
Das Weiterbauen ist komplizierter als das Neukonzipieren, das muss man sagen. Deshalb war das auch der Grund für uns, das als Gesellschaft auszudrücken. Mhm. Ich merke schon, an der Uni habe ich mich immer schwer damit getan. Das kannst du sehr schwer lehren, weil du musst einfach so viel analysieren. Mhm. Du brauchst so viel Wissen in einem Gebäude und die sind ja sehr unterschiedlich. Ja. Also der Olbrich-Bau jetzt ist hochkarätigste Architektur. Die amerikanische Botschaft von Skidmore und Merrill, 70er-Jahre-Gebäude, sind dann ganz andere Thematik mit irgendeiner Alufassade, die nicht mehr tragbar ist. Mhm. Aber trotzdem hat das so einen frischen Geist, den musst du verstehen und du musst Mittel finden, das jetzt wieder im Detail in etwas zu verwandeln, was diesen Spirit transportiert. Insofern, das ist schon eine eigene Kompetenz.
Aber ihr habt Spaß an beidem, an Weiterbauen und Neubauen.
Absolut.
Ja, ich denke, also insofern, da finde ich jetzt auch, wie gesagt, wir haben auch Spaß an Neubauten, China oder sowas. Das war denn in den letzten Jahren ja mehr in dieser Richtung. Aber ja, das ist eine gestalterische, ist eine gesellschaftliche Aufgabe, ist eine gestalterische. Wir machen auch das Bolognaro-Palais seit 14 Jahren oder seit, es dauert ewig dann, auch mit Bürgerbeteiligung, Partizipation und allem, was dazu passen kann. Aber das sind natürlich auch wunderschöne Gebäude. Wir wollten ja immer einfach nur bauen.
Ja, oder auch Gebäude, die einfach so rumstehen und über ihre schiere Masse auch weiter genutzt werden wollen. Da geht es dann darum, Abriss ist unter Umständen eben CO2-mäßig so unheimlich schädlich, wenn man dann auch darüber nachdenkt, dann ein neues Gebäude in gleicher Größe zu errichten und wo es dann darum geht, hier, wie kann man das up-to-date machen? Wie kann man das auf den Stand bringen, wo man sagt, ja, das ist ein Gebäude aus unserer Zeit, wie kann man es erweitern, wie kann man mit den Qualitäten umgehen, die es hat oder auch die, die es nicht hat, da dann was Neues dazu addieren.
Eure Gebäude, die jetzt so sich in dem Bereich Denkmalschutz oder Weiterbauen befinden, die sind natürlich auch total schön, wenn ich es erstmal so ein bisschen flach formuliere, aber häufig sind ja planende Architekten und Architektinnen eher so geprägt, dass sie spektakuläre so Leuchtturm-Neubauten bauen und sich dann darüber auch so profilieren. Wenn man jetzt weiterbaut, ändert das ja ein bisschen was irgendwie an dem, was Architekten und Architektinnen lernen. Ist das heute noch so, dass sie in der Uni eher so diese Ego-Architektur lernen oder hat die Bildungswelt da schon umgeschwenkt ein bisschen?
Die hat bestimmt umgeschwenkt. Es war auch, glaube ich, nie so. Ja, also wenn ich daran denke, also gerade mit meiner Abschlussvorlesung dann mal geguckt, was in meiner Zeit passiert ist, Kaiserslautern und so, welche Architekturen, das waren ja auch Architekturen, die nicht unbedingt nur den Baueffekt haben wollten. Also das ist, glaube ich, in den so vor 20 Jahren vielleicht, als die Biennale in Venedig, da waren dann so Saudi-Arabien, China, da gibt es natürlich schon Zaha Hadid, solche Dinge. Aber das war in der Ausbildung, glaube ich, nie ein vorrangiges Thema. In meinen Augen, da habe ich ja ein bisschen kritisiert, auch jetzt in meiner Abschlussvorlesung, es ging um Gestaltung. Es geht um räumliche und materielle Gestaltung im Städtebau wie in der Architektur. Das gibt unterschiedliche Methoden, das zu machen. Und das muss das Thema sein. Und dann gibt es natürlich eine Abstufung. Es gibt Gebäude, die sind Signature-Gebäude. Das war jede Kirche früher, die Dorfmitte gefunden hast oder sowas. Und es gibt andere Gebäude, wo du eine Qualität von Gestaltung brauchst, die aber nicht schreiend ist, sondern die angemessen, das ist ja auch ein wichtiges Wort, und in der Situation und in dem Ort sich einfügt und die dann eine Bescheidenheit hat. Aber es ist Gestaltung. Und diese Gestaltung soll meiner Ansicht nach an Universitäten intensiv gelehrt werden und gelernt werden.
Egal, um was es sich nachher handelt.
Ich fand immer auch, ein Autodesigner muss ja auch wissen, wie er einen Porsche hinbekommt oder wie er einen Kleinwagen hinbekommt. Das ist aber beides eine Gestaltungsaufgabe und das sollten auch Architekten lernen.
Ich merke das bei unseren Jungen, die haben schon, jetzt vielleicht, die jetzt ganz frisch sind, zu uns kommen, die sind eher schon so, dass sie auch andere Themen zumindest vom Interesse her haben, aber die so in den letzten 10 Jahren zu uns gekommen sind, direkt von der Uni, da merkt man schon, dass da so ein eher so mal erstmal abreißen und dann neu bauen und das auch mal angenehmer fanden, auf der grünen Wiese neu zu planen. Also einfach, aber vielleicht ist auch das, weil es so kompliziert ist oder komplex natürlich, das Bauen im Bestand, weil es ist erstmal einfacher, durch eine kleine Tür durchzugehen und bevor man...
Na, ich würde auch an der Uni immer noch sagen, dass es nicht verkehrt ist, den Architekten beizubringen, was neu zu planen. Ja, also eine Universität ist ja eh Planspiel, es wird ja nicht gebaut. Aber dass du irgendwie eine Kultur entwickelst, wie du jetzt einen Raum entwickelst oder sowas. Das Bauen im Bestand ist komplexer, es ist komplizierter. Ja, und ich habe mich immer ehrlich gesagt ein bisschen schwer getan, das an der Uni jetzt zu kommunizieren, weil ich wollte eigentlich nur, dass die ein Bewusstsein für Ästhetik bekommen, ein Bewusstsein für Soziologie bekommen, denn das ist ja immer ein gesellschaftliches Thema, was ein Bauwerk hat, und dafür Mittel finden. Und dann, wenn sie diese Mittel gefunden haben, ich war auch immer der Meinung, ehrlich gesagt, dass die Uni nicht praxisgerecht sein muss. Die Praxis kommt danach. Sie muss ein Fundament bilden, ein philosophisches, ästhetisches Fundament, und es sollen üben, wie man Räume gut gestaltet auf ihre Art. Und dann ist jetzt unsere europäische Realität wahrscheinlich schon sehr viel stärker auf dem Bestand, aus vielen, vielen, vielen Gründen. Ja. Aber wenn man einmal weiß, wie man gestaltet, dann ist das ja eigentlich egal, ob es ein neues oder ein altes, also ob es auf der grünen Wiese passiert oder ob du dich im Bestand bewegst. Denn auch der Bestand hat ja häufig auch Teile, die du erhältst, Teile, die du ergänzt.
Klar. Angebaut.
Ja, angebaut. Es ist eine Bewertung, ob der Bestand jetzt wie beim Olbrich richtig wertvoll ist und du wirklich eigentlich im Grunde jedes Detail erhalten wirst oder ob er in Teilen auch gar nicht wertvoll war oder ob er völlig unangemessen war, aber eben da ist und nur die Masse darstellt und graue Energie und alle dieses, das Argument ist zu erhalten, eigentlich nur darin besteht, dass es da ist und vielleicht groß genug ist oder benutzbar ist. Ja. Das sind ja Bewertungen. Und auch diese Bewertung in der Gestaltung kannst du es auch dann verändern. Kannst dann auch ganz, ganz anders aussehen. Warum denn nicht? Also wenn es gar keinen ästhetischen Wert hatte, Aber da ist aus ökologischen Gründen, das ist ja zum Beispiel unser Juridikum in Frankfurt, so eine Diskussion, wo wir sagen, also wir wären dafür, das passt in den Stadtteil, der ist sowieso so ein bisschen geprägt durch Bauten, die ein bisschen unzusammenhängend wirken. Und jetzt ist das Ding nun mal da und es hat Geschosshöhen, die reichen und es hat genug Beton drin, also könnte man es auch umbauen und benutzen. Und es würde vielleicht dann sogar die Möglichkeit bieten, mal nicht diese Standardwohnung zu machen, die der Förderrichtlinie, weil es eben nicht so genau passt. Und das sind ja alles soziologische wie auch gestalterische Chancen, die in dem Bestand drin sind, wenn du gestalten willst.
Bei der Mathildenhöhe gibt es so einen Eingangspavillon, der hat so eine kuppelförmige Innenansicht und auf der gibt es ein Zitat von dem Großherzog Ernst Ludwig, das ist der Initiator gewesen von der Mathildenhöhe, habe Ehrfurcht vor dem Alten und Mut, das Neue frisch zu wagen. Und das ist, glaube ich, steht dafür. Super Zitat. Ne? Ja, das ist wirklich klasse, weil du hast da einerseits Respekt vor dem, was da ist. Und das solltest du, glaube ich, immer haben, dass du sagst, ja, das ist, erstmal ist es da. Und dann guckst du es dir genauer an und sagst, ja, wie gehe ich denn jetzt damit um? Und man hat durchaus die Berechtigung oder dass man sagen kann, ja, ich addiere da was Neues dazu. Und dann ist es hoffentlich am Ende besser als das, wie es vorher war.
Wir sind jetzt ja hier in dem Kontext auch ein bisschen von dem Kongress der Bundesstiftung Baukultur. Da wird natürlich sehr viel darüber nachgedacht, wie es im Idealfall sein könnte. Also es ist ja irgendwie das Bild von einem Architekten oder von einer Architektin, die ein Stück weit sehr viel Freiheit vielleicht auch haben, um Dinge wirklich auch schön zu gestalten und sich dafür auch die Zeit zu nehmen. In der Realität trifft es ja ganz häufig auf Bauherren, die da komplett anders ticken. Wie geht ihr denn damit um diesen? Wir haben vorhin schon gesagt, ihr kämpft dann, ne, sozusagen, dass ihr das dann macht, aber trotzdem ist es für mich irgendwie, was sich manchmal so ein bisschen schwer auflösen lässt. Also viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen sind ja quasi jetzt eher noch in der Uni und oder jetzt frisch in den Beruf gestartet. Habt ihr da irgendwie eine Idee, wie man oder einen Tipp, wie man das gut auflösen kann auch?
Ich glaube, es hat damit zu tun, ich habe ja eine Zeit lang bei Norman Foster gearbeitet, der konnte immer unglaublich gute Argumente finden, dass es genauso sein musste, wie er es haben wollte. Also es ist ja schon eine Überzeugungsarbeit. Ja. Und wenn du Argumente findest, also die Argumente für einen Architekten können ja natürlich nicht sein, ich finde das jetzt schön, deshalb musst du das so bauen, sondern du musst dich darauf einstellen, dass du den gesellschaftlichen Ton für die jeweilige Aufgabe triffst. Also wir zum Beispiel haben wir einen schönen Bau gemacht für die ABG, einen richtig günstigen Wohnungsbau. Das ist schon ein knallhartes Ding. Ja. Aber ich fand, dass da gibt es Argumente, gibt es kein Treppenhaus, das Treppenhaus steht davor, weil es preiswert und billig sein musste und so weiter und so fort. Aber ich glaube, es kommt darauf an, als Architekt Argumente zu finden, warum es so richtig wäre. Ja, und das in meinen Augen ist es auch immer so eine gewisse Doppelmoral. Also das Argument muss nicht unbedingt wirklich das sein, was du denkst. Aha. Ja, das, aber du kannst nicht hingehen und sagen, das finde ich jetzt schön. Das
schwierig.
Schwierig, aber andere Argument, das ist bietet neuen Raum oder die Bewohner fühlen sich besser oder lässt sich besser reinigen oder was auch immer das Argument ist oder die Zugänglichkeit oder die Erschließung ist günstiger oder es ist vielleicht auch günstiger zu bauen, das ist ja auch ein Argument. Natürlich manchmal nicht so einfach zu finden, dieses Argument. Ein bisschen Offenheit und hier auch Baukultur, ein bisschen sozusagen nicht auf das Minimum zu gehen, wirtschaftlich, sondern zu sagen, also wie alle diese Bauten, zwischen denen wir jetzt hier sitzen, die müssten ja diese Steine nicht da reingesetzt haben. Ja, also die haben ein bisschen mehr getan. Aber das ist ja in wirtschaftlicher Hinsicht unfassbar wenig, wenn du den gesamten Bauprozess siehst. Schlimmster Spruch war immer, Geiz ist geil. Also diese Mentalität sozusagen, alles runterzurechnen und kein Maß mehr zu haben. Das ist ähnlich wie die Excel-Tabellenphobie von mir. Ja. Also wenn du das tust, dann tust du dir, meine ich auch als Bauherr und der Gesellschaft auf keinen Fall einen Gefallen. Mhm. Ja, weil das auch wieder außer Proportion ist. Ne? In Bezug auf die Finanzierung, Grundstückskosten bis hinterher Erhaltung und so weiter, dann ist das wirklich, wirklich mal Peanuts, was diese Schönheit oder diese Kultur ausmachen würde.
Da steht es auch noch 80 Jahre rum. Und
es steht hoffentlich 200 Jahre rum, weil auch das ist natürlich eine Frage. Wir sagen ja, dauerhaft und schön ist nachhaltig, weil dauerhaft muss es sein, sonst fällt es ja um. Und wenn es nicht schön ist, warum wollen wir es haben? Mhm. Bei aller Relativität von dem Begriff. Aber wir fanden immer, das ist trotzdem wahr. das zu wissen. Und die Leute, die Elfi finden sie alle toll in Hamburg, den Eiffelturm auch, haben wir vorhin gerade gesehen. Ja, geht mir auch so. Kann man nicht begründen mit der Excel-Tabelle. Das ist nämlich der Irrtum, sondern es ist irgendwo dazwischen. Aber trotzdem haben wir das ja gemeinsam.
Was das vielleicht aber auch über die letzten Jahre so ein bisschen schwieriger gemacht hat, ist, dass der Bauherr als Person ist verloren gegangen. Es gibt ganz häufig so, dass das institutionelle Anleger sind und die haben dann ihre Projektsteuerer da eingesetzt und dann wird so ein Bauprojekt einfach den Prozessen unterworfen und dann gibt es dafür ganz wenig Verständnis, wenn man jetzt sagt, an der Stelle müssen wir aber dies oder jenes tun, weil die dann sagen, ja, passt nicht in unser Regelwerk rein. Deshalb, was wir ja gerne machen, ist, wenn es identifizierbare Bauherren gibt, also für Familienunternehmen, ist das eine ganz andere, oder für Bestandshalter ist das auch zum Beispiel eine ganz andere Betrachtung, weil die sich eine andere Perspektive haben und da geht es nicht darum, schnell irgendwie ein Return on Investment zu haben, sondern man sagt dann, ja, wenn es jetzt 20 Jahre, 30 Jahre, 50 Jahre, 100, 200 Jahre stehen soll, dann mache ich mir die Gedanken darüber, über die Materialien, über eine saubere Konstruktion, über Dicken von Blechen zum Beispiel. Das spielt dann alles eine Rolle. Ja? Und ansonsten sagst du, ist doch egal, ich will ja eigentlich nur möglichst schnell auf meinen persönlichen Gewinn rauskommen. Ja.
Aber die öffentliche Hand müsste eigentlich genau das machen. Aber mit den ganzen, bei den ganzen VGV-Bewertungsmatrixen, wo dann irgendwie das Honorar irgendwie immer 40, 50, 60, keine Ahnung, Prozent, da spielt es irgendwann dann gar keine Rolle mehr. Und dann natürlich wird ja nicht nur im Honorar, sondern auch in allem anderen gespart. Und das Gefühl ist dann immer da, ja, irgendwie das muss einfach billig sein. Das könnte man ja argumentieren, ja, sozusagen der Staat muss ja auch ein Stück weit Steuerausgaben reduzieren. Aber ich finde, wenn man überlegt, so ein Staat hat ja auch Daseinsfürsorge und plant ja auch für einen ganz langen Zeithorizont. Warum glaubt ihr, ist bei der staatlichen, also beim Staat als Bauherr, das häufig aus dem Blick geraten?
Weil es, glaube ich, nicht mehr die Personen gibt, die das sich so auf die Fahne schreiben und sagen, ja, ich identifiziere mich jetzt mit dem Teil und ich verknüpfe da auch mein persönliches Fortkommen damit und riskiere auch etwas. Also es bedeutet auch, dass man an der einen Stelle oder an der anderen Stelle sagt, ja, ich habe mir das jetzt alles angehört und ich habe mir Gedanken darüber gemacht und ich finde das jetzt, da haben die Gestalter an der Stelle recht und ich trage das mit. Und auf der Karriereleiter bei öffentlichen Bauherren kann man natürlich da auch unter Umständen mal daneben greifen. Und das wird dann geahndet und es bedeutet dann möglicherweise, dass man sich nicht so schnell weiterentwickeln kann wie jemand anders, der da so streamline-mäßig genau all das, diese Themen vorher abgefackelt hat und sicher ist, dass er jetzt bei dem richtigen Projekt die vermeintlich richtigen Entscheidungen getroffen hat, aber eigentlich nicht im Sinne des Projekts. Ja.
Also ich glaube, es ist ganz wesentlich, dass wir eine ängstliche Gesellschaft geworden sind. Also wir haben alle haben Angst davor, dass sie für irgendwas verantwortlich gemacht werden. Ich weiß immer, was sie damit meinen. Also es sind ja nicht so viele Leute im Knast, die irgendwie. Und die Technik bietet dafür die Möglichkeit, weil sie eben diese langen Listen bildet und dann zählt man alles zusammen und dann glaubt man, dass man was hat, wie wir Schritte zählen und alles Mögliche machen inzwischen, was so unemotional gedacht ist. Und ja, ich komme einfach zu dem Schluss, dass das ein bisschen an dem Thema unseres Lebens vorbeigeht. Also es scheint mir so, dass alle Kalorien im Essen sind, aber schmeckt eben einfach nicht. Ja, und das ist kein Weg. Also wir müssen auf dem wieder ein Stückchen zurück. Wir müssen ja nicht in die Beliebigkeit reingehen und jedem Unternehmer nehmen, der irgendwie was anbietet oder was weiß ich, was an Gefahren in jeder Hinsicht droht, an Imperfektion. Aber wir müssen wieder zu einer einfacheren Art zu Sachen zu kommen und auch in Vertrauen, in Kompetenz reinkommen.
Ihr macht ja nicht nur kleinere Projekte, sondern vor allem wie wir auch schon ein bisschen so drüber geredet haben, ja auch sehr, sehr breite Projekte von den Aufgabenstellungen her. Ihr habt noch eine Bau- und Projektmanagementgesellschaft, die große oder sehr große Infrastrukturprojekte betreut, wie aktuell die Objektüberwachung für den neuen Terminal 3 am Frankfurter Flughafen oder das Ion 42, das Facility for Antiproton and Ion Research. Das sind ja ziemlich riesige Projekte. Wie behält man denn bei so großen Projekten die gestalterische Qualität im Auge?
Dieses Projekt FAIR, für was wir in einer Arbeitsgemeinschaft mit DGI Bauwerk aus Berlin gemacht haben und unter dem Kunstnamen 142 entwickelt haben, das begleitet uns jetzt seit 2008.
Ja, und lange.
Lange, ja. Und es wird auch noch eine Weile andauern. Mhm. Das ist ja auch ganz schön, aber genau da geht es ja dann darum, also wie entwickelst du solche Konzepte und wie machst du es auch möglich, dass all die Beteiligten, die dann von Anfang an mit dabei sind, da gibt es eine Reihe von Personen, die von Anfang an mit dabei sind, andere kommen dazu, andere gehen wiederum weg, dass du da dabei bleibst und dass du so ein paar Gedanken formuliert hast, die auch für jeden verständlich aufnehmbar sind und dann jetzt auch standortübergreifend, also mit einem Büro hier aus Berlin, dass du das so hinkriegst, dass alle verstehen, worum geht es denn hier eigentlich bei dem Projekt. Das ist eine Beschleunigeranlage und bei dieser Beschleunigeranlage, die hat ein sogenanntes ionenoptisches Layout, das haben die Physiker entwickelt, sozusagen das Experiment. Und drumherum geht es dann darum, eine Maschine anzuordnen und die Maschine muss irgendwo drinstehen. Und das, wo es drinsteht, das ist die Aufgabe der Architektengemeinschaft jetzt in dem Fall. Und da haben wir so einen Gedanken entwickelt, Form follows. Das ist ja immer, auch gestern und heute war das bei dem
Form follows love gestern.
Form follows love. Und wir haben gesagt, Form follows beam. Ja, also Form follow, die Form folgt dem Strahl.
Das ist auch so wie das CERN, sondern so ein Kreis.
Ja, kleiner, was den Ring angeht, aber vielfältiger, was die Experimente angeht, die da hinten auch dran
immer hängen. Noch ein Kilometer, der Ring. Ja. Okay. Ja. Aber wir müssen eine kleine Korrektur. Wir haben nicht das Terminal 3. Das ist Meckler Bau, der den entworfen hat. Wir haben einen Pier davon Bau geleitet. Okay,
ein Pier und da macht ihr die Objektur. Habt die Objektur
genau. gemacht. Genau, aber zu präzisieren, unser Bauprojekt haben wir gegründet 2003, wo wir eigentlich in der Krise waren. Und wir haben sie auch gegründet, weil wir gesagt haben, Bauen ist sich was ausdenken, was gestalten und es ist es zu realisieren. Das wollten wir immer zusammenlassen. Das ist ja heute, es gibt viele Büros, die machen nur 1-3 oder maximal 1-4. Das wollten wir nicht. Und das Gute für uns war, wir haben dann auch für andere Architekten gebaut. Volker Stab oder jetzt für Christoph Meckler dieses eine Pier. Und natürlich mit dem Anspruch, dass wir gesagt haben, wir wollen erstklassige Architektur gestalten. Und wir wollen eben Bauleiter und Ausführende haben, die das versuchen umzusetzen für unsere Architektur oder eben die für Meckler oder von Volker Stab.
Oder für Fumihiko Maki haben wir
Maki zum Beispiel.
In Wiesbaden ein Museum. Dann als Generalplaner, da war Fumihiko Maki war unser Subplaner, der Pritzker-Preisträger war unser Subplaner. Dann dieses Gebäude umgesetzt und mit auch so dem Konflikt, den es dann manchmal gibt, die architektonische Haltung von dem Büro Maki, die wir teilen und dann wiederum die Anwendung auf das deutsche Normenregelwerk.
Wie und kannst du eure umgehen? Rolle dann als GP ist
ja noch ja, war speziell.
War speziell, aber ich meine, das kann man fast wieder auf das Thema Weiterbauen beziehen, weil es unterstellt natürlich auch unter Umständen einen Entwurfsgedanken von einem anderen Architekten umzusetzen. Ja, wie gesagt, ich sagte, ich habe für Norm Foster gearbeitet, ich habe aber dann auch mal kurz für Sotsas gearbeitet. Das war sozusagen stilistisch das Gegenteil, Postmoderne damals. Und das zu verstehen, was ist denn dann der Gestaltungsgrundsatz und wie kann der brillant sein, wie kann man den brillant umsetzen auch, das ist ja Teil auch des Weiterbauens im Grunde.
Das Thema, was heute zumindest viele, glaube ich, also uns als Gesellschaft bewegt, ich weiß gar nicht, ob es alle sind, aber das Thema KI ist natürlich für viele, glaube ich, schon ein Thema. Vielleicht auch nicht so täglich im Alltag. Ich weiß gar nicht, wie hoch gerade die Quote ist derjenigen, die täglich ihre E-Mails von einem KI-Chatbot schreiben. Aber zumindest in unserer Branche ist es ja schon ein Thema, wo sich, glaube ich, ganz viele irgendwas von, wir können Dinge schneller machen, Dinge, die uns nerven, können wir irgendwie automatisieren. Wie ist denn eure Wahrnehmung vom Thema KI in eurem Arbeitsalltag oder auch in unserer Branche?
Also wir haben ja unterschiedliche Themengebiete, wo wir das anwenden können. Textverarbeitung ist ganz einfach oder auch Tabellenauswertung da. Das große Vorteil und es ist wirklich ein gutes Hilfsmittel. Manchmal bei der Bilderzeugung, ja, wenn man weiß, richtig zu prompten und wenn man nicht so genau schon eine Vorstellung hat, wie es ausschauen möchte, weil dann ist es eher nachteilig. Da kommt man nie dahin, wenn man das beschreiben würde mit Worten, was man eigentlich haben wollte. Aber das ist natürlich etwas, wo man einfach sagen, es ist ein Mittel, dessen man sich bedienen können muss, wo man sagen muss, das ist hilfreich. Im Endeffekt geht es aber dann immer darum, eigentlich aufgrund der Erfahrung, die man gesammelt hat und der Urteilsfähigkeit, die man sich da angeeignet hat, dann zu sagen, hier von dem, was jetzt hier vorgeschlagen wird, das geht in die Richtung oder das geht überhaupt nicht in die Richtung. Das ist was völlig Gegensätzliches. Da die KI ist ja auch bekannt dafür, dass sie nie zugibt, keine Antwort zu kennen, sondern sie fängt an zu halluzinieren. Und wenn einfach man das einfach kritiklos annimmt und sagt,
die KI ist halt auch nur ein Mensch.
Ja. Die KI ist auch nur ein Mensch. Das ist ja auch mal
ein Zitat mit. Ich sage immer, also ist wie ein Instrument, ein Hilfsmittel. Es ist auch sicherlich eine Revolution, die auch viele Berufsbilder, auch unseres, in Teilen völlig verändert. Aber auf der anderen Seite, es ist eine reine Wahrscheinlichkeit. Also es ist die KI macht nichts. Ich sehe kein kreatives Potenzial. Ich glaube auch nicht, dass sie gottgleich wird oder irgendwelchen solchen Unsinn. Es ist schlichtweg ein Instrument, was sehr viele Jobs entbehrlich macht, Übersetzer und so weiter. Also ganz, ganz rabiat natürlich.
Schon gemacht hat.
Ja, und es ist ein Instrument, was wir gut gebrauchen können. Ich finde das oft hilfreich, auch die Bildchen mal so zu gucken. Und das sind die Grenzen dann. Aber es ist jetzt nicht ein Teufelszeug. Wir werden wahrscheinlich als Gesellschaft schauen müssen, ein bisschen unter Kontrolle zu halten. Also da würde ich schon auch sicher große Gefahren sehen. Aber die großen Gefahren liegen ja auch in unseren Handys. Die Kinder können nicht mehr Radfahren oder kommunizieren.
Wir haben auch heute beim Baukulturbericht haben wir gelernt, dass die KI in den Büros zurückgeht. Also nicht signifikant, aber so die erste Euphorie, die überall stattgefunden hat, die relativiert sich
jetzt. Und
das hat sicher was damit zu tun, dass die Erfahrung, dass man sich das auch das ein oder andere Mal irgendwie mit einer Lösung dann der scheinbar einer generierten Lösung dachte, jemand hat jetzt den Stein der Weisen gefunden und es war dann das Gegenteil. Man hätte besser auf die Intuition vertraut, auf das, was man, auf das Wissen und die Fähigkeit, eben selber die Entscheidung zu treffen und ein Gefühl dafür, ein Grundgefühl dafür zu haben, etwas einschätzen zu können, abzuwägen, als dass man jetzt so sagt, jetzt hier, ich habe mir da 3-4 Sachen vorgeschlagen, ich habe das jetzt mal genommen, das fand ich irgendwie sah cool aus. Ja? Sondern da braucht es schon diese Reflexion.
Ja, ich kann mir schon, das total gut vorstellen, dass man, wenn man ein paar Mal gemerkt hat, das Tool, wenn man sagt, das ist ein Tool, es macht nicht so ganz, was ich möchte, dass man dann sagt, okay, dann muss ich mir einen anderen Weg suchen, ne? Weil das ist ja gerade bei Visualisierungen, wie frustrierend war es in den ersten Monaten oder Jahren von den ganzen Tools, das ist einfach immer was anderes und dann hat man da rumgepromptet stundenlang und ja, stand man halt damit irgendwie. Etwas, wo man nicht so ganz...
Das Verblüffende ist ja, je genauer man eigentlich selber weiß, was man gerne hätte, umso weiter entfernt sich die KI dann von dem Ergebnis.
Ich sag mal, jetzt kann man natürlich sagen, okay, KI hilft total im Prozess. Ich glaube, dass auch ganz natürlich in digitalen Workflows liegen und in der Automatisierung. Da hängen wir in Deutschland gefühlt, ich glaube, behaupte da nicht zu viel, so ein bisschen hinterher in dem Sinn, dass wir uns schwer tun, damit unsere Prozesse zu verändern. Und ihr habt jetzt ja auch Projekte in China gemacht. Ist das Thema da Automatisierung ein anderes Thema als hier oder wie ist eure Wahrnehmung?
Also Automatisierung, da weiß ich nicht, was du genau damit meinst. Also in China ist sicherlich anders, dass Technologie ganz frei und offen direkt angewendet wird. Also da gibt es diese ganzen Ängste nicht. Also das ist, die haben ja auch kein Problem, dass überall Kameras sind und das ist eine gewisse Offenheit. Da sie ja einen zentral gelenkten Staat haben, sind sie sich, glaube ich, auch im Klaren, wie sie die schlimmsten Missratungen dieser Technik, die existiert, gesellschaftlich unterbinden können. Das tun sie, glaube ich, auch. Da sind wir vielleicht schwieriger. Wir haben Ängste und haben auch noch schwierige politische Absprachen, um irgendwas zu machen. Ich bin felsenfester Demokrat, nicht, dass das falsch rüberkommt, aber ich möchte da nicht leben oder sein. Ich war immer gerne in China und finde auch die Planerei gut und die gehen damit lässig um. Und das ist oft hilfreich und funktioniert auch in vielen Dingen. Ja, aber es ändert nichts an meinem Standpunkt. Ich war ja gerade heute Morgen wieder in China, also online da. Die brauchen trotzdem natürlich eine Inspiration. Die KI produziert nichts Neues. Da bin ich fest von überzeugt, das ist nicht originell. Wie sollte sie denn auch?
Geht ja nicht.
Ja, also, geht eigentlich systemisch nicht, wenn ich nur Wahrscheinlichkeiten mache.
Und die auf der Historie basiert, auf vergangenen Sachen, die schon da waren.
Ja, so ist das. Aber es ist trotzdem, und Standardisierung, Automatisierung, also das keine Frage, die KI hat ein Potenzial, um bestimmte Prozesse deutlich zu verbessern, schnelle Forschung, weil sie so rasend schnell irgendwelche Sachen analysieren kann. Oder
Phänomene schneller zu erkennen. Wenn man große Datensätze hat, dann ist das
zack.
Ja.
Das ist Wahnsinn.
Auch dann muss man nochmal genau hingucken. Aber es ist trotzdem so, dass erstmal das ja verblüffend ist, was zu was für Ergebnissen dann die KI in der Lage ist. Wie schnell.
Und muss auch ganz ehrlich gestehen, ich finde das total toll, dass sie da ist. Ja? Also was ich so in meiner Lebenszeit jetzt erlebt habe, ich fand das schon das Internet sehr erstaunlich. Ich bin ja noch in der Welt groß geworden, wo ohne Kabel Internet irgendwo hinführte und man auf der einen Seite einen Schalter und dann war aber das Internet da irgendwo kreuz und quer. Und die KI ist natürlich auch auf ihre Art total verblüffend. Das ist schon, ich bewundere das auch. Ich finde auch toll, aber wie alles in der Technik, es kann ganz Tolles mitmachen und kann auch Riesenmurks mal rauskommen.
Ja, auch wenn man so dazu kommt, dass man dann quasi seine eigene Entscheidungsfähigkeit abgibt an die KI. Ich habe neulich von so einer Fragestellung gehört, ob man mal einen Entwurf rausgegeben und gesagt, hier, ihr könnt den entweder so analog bearbeiten mit Skizzenpapier und einem Modell oder ihr könnt die auch mit der KI bearbeiten. Und was haben dann einige Leute gemacht? Sie haben die KI befragt, was sie denn machen sollen. Sollen sie jetzt eher mit der KI arbeiten oder sollen sie eher ein Modell arbeiten? Mhm. Und das ist natürlich wirklich ein kritischer Weg. Wenn man jetzt so in der Situation schon sagt, hier, ich traue mir das gar nicht mehr zu, selber eine Einstellung zu entwickeln zu der Lösung eines Problems, sondern auch das, dafür benutze ich schon die KI, das ist natürlich absurd. Und da wird's wirklich gefährlich. Und ich frage mich auch, was jetzt so die neue Generation, die damit aufwächst und die unter Umständen dann in dieser digitalen Welt gar nicht die Möglichkeit hat, sich dieses Erfahrungswissen anzueignen, weil es eben so leicht ist, mit anderen Hilfsmitteln zu Ergebnissen zu kommen, wie die eigentlich dann so einen Katalog entwickeln können, anhand dessen sie selber beurteilen können, ist das jetzt gut oder ist das jetzt nicht so gut?
Ja. Das sind ja so eigentlich ganz einfache Sachen, sich zu überlegen, was will ich denn jetzt machen? Gefällt mir das eine besser oder vielleicht komme ich auch am besten zum Ziel oder keine Ahnung was. Ne? Ja. Wenn man dort dann sagt, nee, traue ich mir nicht zu, ich lasse mal die KI da irgendwie ihre eigenen Referenzkriterien ansetzen an mein Problem, was meins ist. Und
man kommt immer weiter weg vom eigentlichen Handeln und von dem, sich selber auch so zu spüren darüber, dass man möglicherweise auch eine Entscheidung falsch trifft. Das kann ja sein, aber auch daraus kann man natürlich lernen. Lernen tut man gar nichts, wenn man sagt, ja, ich folge immer nur einer anderen höheren Identität, der ich folge. Und
Ihr seid ja vielleicht jetzt auch so Richtung Gesprächsende. Das Thema KI können wir jetzt stundenlang drüber reden. Mhm. Wobei natürlich die Branche sehr viel Themen hat, wo es sich lohnt, drauf zu gucken. Ein Thema, was mich noch total bewegt, ist, ihr seid jetzt als Büro 40 Jahre alt, 4 Jahrzehnte, seid beide noch voll aktiv dabei als Gründer. Für die meisten Büros stellt sich ja irgendwann die Frage, was machen wir denn eigentlich? Wie machen wir das, dass unser erfolgreiches Büro, dessen Namensgeber ihr auch seid, mit dem Thema Nachfolge, wo steht ihr da gerade?
Ja, wir stehen da schon, wir haben uns da schon drum gekümmert.
Das tun viele nicht, das ist schon mal.
Eigentlich hatte ich vor, mit 60 wollten wir es gelöst bekommen haben, aber das ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre her.
Aber wir haben in den Nullerjahren angefangen damit, das weiß ich auch noch, und seither beschäftigt in den Nullerjahren, dass wir da schon auch so mit den Leuten, die uns damals nahestanden, überlegt haben, wie kann denn das eigentlich sein, wie können wir andere Leute auch mit daran beteiligen, dass das auch eben eine breitere Basis hat oder über irgendwelche Ausfallsrisiken nachgedacht. Ja. Und wir haben jetzt so eine Struktur gefunden für unser Büro, wo wir haben eine Aktiengesellschaft gegründet, keine Aktien, die man an der Börse handeln kann, sondern es ist erforderlich, dass man in unserem Büro arbeitet. Und wenn man nicht mehr arbeitet, muss man dann auch die erworbenen Aktien wieder zurückzugeben. Aber dadurch entsteht so eine Grundidentität, die so, wie man sich mit dem Büro identifizieren kann und sagt, ja, das ist auch meins und ich habe auch profitiere auch zu einem Anteil davon. Ja. Und ich glaube, das war eine sehr gute Entscheidung, das zu machen, auch in die Breite zu tragen.
Das war ein langer Erkenntnisweg. Also wir haben dann mit unseren wichtigen Leuten, es ist ja, wir haben ja Schneider und Schumacher schon ganz am Anfang klein geschrieben. Ja, und wir ein Interesse haben wir beide. Wir finden, dass der Name Schneider und Schumacher, schon weil das so schön handwerklich ist. Ne? Weil sind natürlich Namen, aber sind ja auch Handwerker. Ja. Und die und gerade die jetzt in der KI-Welt und so weiter, das finde ich irgendwie gut. Aber wir haben einen Prozess angekurbelt und haben gesagt, lass uns mal ein Jahr zusammensetzen. Wie könnte ein Büro weiterentwickelt werden? Wir können es verkaufen, das hätte uns ein bisschen reicher gemacht. Dann wären wir aber irgendwann auch raus. Wir könnten uns einen Nachfolger suchen und sagen, du machst es jetzt oder Leute übernehmen es. Und wir sind dann über dieses Jahr, über den Prozess dazu gekommen, dass vielleicht dieses Modell Aktiengesellschaft Beteiligung auf einer breiteren Basis eine Zukunft hat. Das braucht trotzdem natürlich eine Führungsstruktur. Ja. Aktie heißt ja nichts anderes als Besitz und nicht unter Umständen Rolle. Das sind verschiedene Sachen. Ja. Und das Modell versuchen wir jetzt über die nächsten Jahre zu entwickeln. Mein Interesse, auch das habe ich gerade in der Abschlussvorlesung noch gesagt, mein Interesse ist, ich möchte da gerne weiter als Architekt machen, aber ich würde versuche Freude daran zu finden, mich entbehrlich zu machen.
Könnt ihr gut loslassen beide.
Ja, muss, also wir haben ja ungefähr 150 Mitarbeitende. Mhm. Wir können nicht neben jeder, neben Mitarbeitenden sitzen und sagen, ja, mach den Strich mal von schon links nach rechts. Ja. Wir haben es gelernt.
Schon immer loslassen. Und der Erfolg bisher ist ja auch nicht nur der von uns Zweien, sondern der ist von Eigeninitiativen, der Teilchenbeschleuniger. Da habe ich wirklich gar nichts mit zu tun, ich persönlich jetzt. Also das sind sowohl von der Initiative als auch von der Durchführung tolle Personen, unsere Partner eben. Und da kommen hoffentlich Leute, Partner zu. Wo wir jetzt ein bisschen darauf Acht geben in den nächsten Jahren, ist, dass diese DNA, diese Entwurfsstrategie, dieser poetische Pragmatismus oder wie auch immer, dass man das versucht, als Kultur zu etablieren. Das ist, glaube ich, unser Ziel, was wir in den nächsten Jahren nehmen, neben der Tatsache, dass wir noch gerne Architektur, also ich entwerfe immer noch gerne, das ist, muss ich gestehen.
Da kann man sich auch irgendwann die guten Entwurfsaufgaben sich...
Ja, das wäre so der
Traum. Nur noch das machen, was einem wirklich Spaß macht.
Ja, nur das,
was einem wirklich Spaß macht. Das, was man auch richtig gut kann, zumindest nach eigener Einschätzung.
Solange die KI nicht übernimmt. Und
ja, genau.
Ja, aber da haben wir ja drüber gesprochen. Das glauben wir, dass das so schnell nicht stattfinden wird.
Ja, nur weil es auch Leute gibt, die da ein bisschen die KI-Hersteller allen vorneweg, die sagen, dass es demnächst klappen soll. Aber
da bin ich skeptisch.
Ja. Ja, was ja einfach fehlen wird, denke ich so, ist dieses Intuition, ne? Dass man so sagt, ja, dass die KI wirklich intuitiv handelt. Das kann man sich eigentlich so von dem Aufbau her nicht wirklich vorstellen. Es kann auch irgendwie Quatsch ausprobieren und dann sagen, ich habe Quatsch gemacht, aber ich habe da irgendwas rausgefunden, möglicherweise, aber das erfordert so einen komplexen Prozess der Abwägung, der Einschätzung und
Ich habe immer davor eine Science-Fiction gelesen. Es gibt viele Science-Fiction, die gesagt haben, das ist die nächste Evolutionsstufe. Also ich glaube das im Augenblick jetzt noch nicht. Ich habe die immer gern gelesen. Lem hatte immer Clabautius und Truf. Das waren Erfinder, aber das waren schon Roboter. Also die ganzen Geschichten waren durch Roboter gelenkt. Jetzt im Augenblick, ich meine, vielleicht kommt so, aber was soll man sich damit beschäftigen?
Also. Und genau, ihr seid jetzt sowieso quasi auf dem Weg noch so die... eure pragmatische Poesie in euer Team als Entwurfskultur reinzubringen, dann die AG so ein bisschen, das Thema Anteile, was natürlich auch irgendwie wichtig ist, wie macht man das denn betriebswirtschaftlich, wie gibt man das weiter? Eine Frage, so ein bisschen vielleicht auch als Schlussfrage, ich habe mal kurz auf die Uhr geguckt, wann ist ein Gebäude für euch ein persönlicher Erfolg, wenn es irgendwie Fachpreise gewinnt oder woran messt ihr?
Wenn es dem anderen gefällt. Also jetzt in dem Fall, wenn es Michael gefällt, dann würde ich sagen, dann ist etwas gelungen. Ja. Ich hoffe, es ist umgekehrt genauso.
Genau. Nein, das ist eine gute Antwort. Also wir haben immer beide, wir kommen ja schon ganz gut miteinander klar. Und wir sind ja beide Entwerfer. Wir sind ja nicht in der Aufteilung, einer ist der Kaufmann, einer ist der Kreative, sondern das Sparringsteam, wie es häufiger ist. Das Sparringsteam war schon immer, das ist auch nicht immer ganz einfach, aber das Sparringsteam war immer im Grunde den anderen auch zu überzeugen und zu sagen, das ist jetzt wirklich gut. Und ist uns nicht immer gelungen, aber ist bei Sachen gelungen. Und ich meine, von der Gesellschaft aus gesehen, Ja, wenn ein Haus wie das, der Westhafenturm das Gerippte heißt und doch man sehr oft hört, dass die Leute es schätzen oder die Erweiterung vom Städel, das ist natürlich, das ist der Punkt. Die Architekturpreise sind auch ein Punkt, weil du natürlich weißt, dass das sind ja kompetente Kollegen und das ehrt dich dann schon. Also es gibt mehrere Facetten und aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Leute Freude dran haben dann hinterher an den Gebäuden. Und das, weil du ja auch dieses Thema angenehmes Haus oder einfach so diese simplen Kriterien, ne, dass man das mag.
Ne? Oder jetzt auch hier, weil wir in der Nähe von Berlin sind, die Infobox, ne, mit der wir immer noch verbunden werden und die eigentlich quasi so eine eigene Typologie geschaffen hat. Also mittlerweile sagt man auch woanders, ja, wir brauchen jetzt bei größeren Entwicklungen, wir brauchen, irgendwo muss noch eine Infobox hin. Ja, das ist...
Die vom Potsdamer Platz, die rote Box habt ihr gemacht.
Ah ja, okay. Ja, wusstest du gar nicht.
Das wusste ich gar nicht. Nein.
Ja, guck mal, hier können wir noch Wissenslöcken schließen.
Ja, schön. Ja, da hat mein Onkel seinen 50. Geburtstag, glaube ich, gefeiert.
Ja, siehst du mal. Ne? Ja. Also das zum Beispiel, das Ding war geplant für 300 Besucher und keiner glaubte, dass das passiert. Und dann 12.000 Besucher.
Wahnsinn. Am Tag.
Ja. Ich war auch mehrmals drauf, also immer wenn wir Besuch hatten, so mit Freunde und so und Verwandte raufgeschleppt, um
mal so klasse,
Ost-West an. Super. Ah ja, lustig, okay. Zum Schluss machen wir einen kleinen Word-Rap. Kein Word-Rap, sondern ein Word-Rap. So, jetzt haben wir es. Ich nenne euch einen Begriff und ihr antwortet mit dem ersten Begriff, der euch in den Sinn kommt.
Müssen wir irgendwie einen Buzzer drücken oder so?
Nö, einfach raus. Aber wir machen es jetzt abwechselnd, würde ich sagen. Beton, Holz oder Lehm, was ist das Material der Zukunft?
Das, was am besten passt.
Welches Gebäude eines anderen Architekten hättest du gerne selbst entworfen?
Ipswich von Norman Foster.
Frankfurt am Main ist eure Heimatbasis. Was ist der am meisten unterschätzte Ort in der Stadt?
Der meist unterschätzte Ort?
Ja.
Da fällt mir nichts ein. Okay.
Wenn ihr junge Architekturstudierende heute einen einzigen Rat mit auf den Weg geben könntet, wie würde der Rat lauten?
Sei mutig.
Sei mutig.
Sei mutig. Ja. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute zu Gast bei uns im Podcast wart. Ein sehr, sehr interessantes Gespräch, auch eure ganze Dynamik zusammen. Also man merkt, dass ihr schon sehr, sehr viele Jahre zusammen unterwegs seid. Und
oh Gott.
Oh Gott. Nee, ihr habt euch, wie ihr euch den Ball so zuspielt, mega schön. Ganz zum Schluss, habt ihr noch eine Lese- oder Hörempfehlung für ein Buch oder einen Artikel oder irgendwas, wo ihr sagt, das sollte man unbedingt mal sich mal lesen oder anhören?
Ich habe das kürzlich gelesen, deshalb der Mann, der China liebte, das ist ein, jetzt habe ich den Autor leider vergessen, das ist ein Buch über Needham, über einen Engländer, der in Kriegszeiten von den Briten nach China geschickt wurde und im Grunde aufklärt, dass dieses damals aus Europa für völlig hinterwäldlerisch gehaltene Land eine ewige Kultur hat. Und ich empfehle das deshalb, weil es mir oft so vorkommt, hätten wir so eine gewisse Arroganz auch durch die Arbeit, weil wir irgendwie so demokratisch sind und alles das besser wissen und so weiter. Und da finde ich, ist dieses Buch sehr hilfreich, weil es auch ein lustiger, exzentrischer Engländer ist, der da wirklich rumgereist ist.
Cool.
Ich hätte das Buch Situation und Konstellation von Hartmut Rosa. Und auch deshalb, weil ich finde, dass es zu der heutigen Podcast ganz gut passt. Situation, was etwas beschreibt, wo man quasi selber ins Einschätzen kommt, ins Abwägen auch und auch vielleicht mit Mut mal der eigenen Intuition vertrauend eine Lösung vertritt, dann auch sagt hier, ich verantworte das auch. Im Gegensatz zu Konstellation, dieses andere Thema, was wir besprochen haben, was mit der Normierung einhergeht, was im Grunde sagt, alles ist irgendwie in großen Katalogen niedergeschrieben und man versucht das jetzt abzuhaken. Und dieses Buch von dem Hartmut Rosa beschreibt das sehr gut, was eigentlich die Phänomene sind und dass unsere Gesellschaft immer mehr dazu kommt, die Dinge so weit zu regeln, dass man sagt, hier, wir bewegen uns in die Richtung Konstellation. Das gibt auf der einen Seite Sicherheit und auf der anderen Seite nimmt das natürlich das weg, was das menschliche Handeln ausmacht, dass man auch mal querdenkt und sagt, hier, mir kommt gerade ein ganz anderer Gedanke, wie das Haus auf den Kopf zu stellen oder es umzudrehen. Und das ist so ein Vorgang, wo wir den Eindruck haben, man kann das, oder diese Mittel, diese Hilfsmittel sind ja wichtig, aber sie sind nicht das, was im Endeffekt was Herausragendes generiert. Etwa auch über die Architektur hinaus glauben wir nicht, dass das eigentlich etwas ist, was zum Erfolg führen wird.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass ihr zu Gast wart.
Tschüss. Vielen Dank. Ja, hat Spaß gemacht.